Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethen, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden.
Preis den König aller Könige. Was für ein gewaltiges Lied. Da steckt eigentlich schon alles drin, was du über die Erlösungsideen und den Erlösungsplan von Gott wissen musst. Jetzt könnten wir heimgehen. Oder? Ich muss gar nichts mehr dazu sagen. Aber ich freue mich, dass ich heute Morgen mit euch unsere neue Predigtserie, unsere Weihnachtspredigtserie starten darf. Himmlische Geschenke heißt sie. Und wer von euch wird gerne beschenkt? Sag das doch mal. Okay, ja, schön. Dann darfst du dich freuen heute Morgen. Denn wir werden zusammen ein wunderbares Geschenk anschauen, das für dich bestimmt ist. Für dich. Gott hat ein Geschenk für dich heute Morgen. Das darfst du mitnehmen am Schluss des Gottesdienstes. Und ich bin überzeugt, jeder von uns hat schon ganz, ganz viel über Weihnachten gehört. Jeder von uns hat schon viele Geschichten gehört, schon viele Mal vielleicht die Weihnachtsgeschichte auch gelesen. Aber ich weiß und ich bin überzeugt, dass wir alle noch viel, viel besser verstehen dürfen, welches Geschenk wir von unserem König, von unserem Schöpfer, von unserem Vater bekommen haben. Es ist gewaltig. Und lasst uns doch zusammen in unseren heutigen Bibeltext einsteigen. Es ist gut, wenn du die Bibel, wenn du sie dabei hast, aufschlägst oder im Handy deine App öffnest. Und wir lesen gemeinsam aus dem Lukas-Evangelium im Kapitel 1, die Verse 30 bis 35. Und hier heißt es: Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Sieh, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und sein Königreich wird kein Ende haben. Mal bis hierher. Jesus, ich danke dir für diesen Text. Und ich danke dir, Herr, dass du heute Morgen durch dein Wort zu uns sprichst. Und wir beten, Herr, dass dieses Wort uns verändert. Dass dieses Wort uns mehr und mehr dir gleich macht. Herr, du kennst uns, du weißt, was wir denken, du weißt, wer wir sind. Du weißt, wo wir Veränderung brauchen. Hilf uns und lass uns erkennen, welche wunderbare Hoffnung du für uns bereitest. Lass uns erkennen, was du für uns getan hast und was du noch im Begriff bist, für uns zu tun. Wir danken dir, Jesus. Amen. Amen. Du hast dir sicher auch schon Hoffnung gemacht. Hoffnung, dass das Wetter morgen gut wird. Hoffnung, dass meine Mannschaft gewinnt. Hoffnung, dass die Prüfung gut läuft. Hoffnung, dass dich die Leute wohlwollend annehmen in deinem neuen Job. Hoffnung, dass du einen Job kriegst. Hoffnung, dass deine Kinder wieder gesund nach Hause kommen. Hoffnung, dass sie Ja sagt, wenn du sie um ihre Hand fragst. Hoffnung, dass die richtigen Personen gewählt werden. Hoffnung, dass jemand gesund wird. Hoffnung, dass deine Zukunft ein glückliches, ruhiges und zufriedenes Leben bringt. dann hast du ganz bestimmt auch schon erlebt, dass manche Hoffnungen erfüllt wurden und manche enttäuscht. Weißt du, Hoffnung ist etwas Gutes. Hoffnung ist die Erwartung einer positiven Zukunft. Und wir alle wünschen uns das, oder? Wir alle wünschen uns eine positive Zukunft. Aber wir alle wissen auch und haben die Erfahrung gemacht, dass unsere Hoffnungen enttäuscht werden können. Das Problem ist aber nicht die Hoffnung an sich. Oder manche resignieren dann und sagen, ja, ich hoffe und erwarte lieber gar nichts mehr Gutes, dann werde ich auch nicht enttäuscht. Die Hoffnung an und für sich ist nicht das Problem, sondern es ist das, worauf man hofft. Es gibt Dinge, auf die man hofft, die sind fest, die geben uns Halt und Sicherheit. Und es gibt Dinge, die haben wir nicht in der Hand, die sind nicht in unserer Gewalt, die können wir nicht verändern, die können wir nicht voraussehen. Da sind wir einfach darauf angewiesen, abzuwarten. Und in unserem Text, den wir gelesen haben, geht es genau um eine solche Hoffnung. Eine Hoffnung, die das Volk Israel über Jahrhunderte hatte. Sie hegte diese Hoffnung. Sie wartete auf ihren Messias, auf den Erlöser, auf den Befreier, der endlich kommen sollte. Und ich glaube nicht, dass wir vollumfänglich verstehen können, was diese Botschaft des Engels an Maria zu dieser Zeit bedeutete. Weißt du, durch das ganze Alte Testament der Bibel sehen wir verteilt über ganz viele Jahrhunderte immer wieder, wie Gott verspricht, dass er jemanden senden wird, der alles zum Positiven verändern wird. Und ich möchte euch einen Text mitgeben, den wir in Jesaja finden. Und die Situation war so, das sind 700 plus Jahre, bevor Jesus geboren wurde, bevor dieser Engel kam. Und das Volk Israel war in Bedrängnis. Es gab verschiedene Völker rundherum, unter anderem die Assyrer, die das Volk Israel bedrängten. Und Jesaja sagte, hey, da wird eine schwierige Zeit auf euch zukommen, aber... Und dann kommt es, und wir lesen aus Jesaja Kapitel 9, die ersten 6 Verse. Und da heißt es dann, das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die im finstern Land wohnen, scheint es hell. Wow. Also die Situation von Israel war, sie waren in der Finsternis, sie waren im Dunkeln, es war eine dunkle Zeit. Bedrängnis, Not und man wusste nicht ein und aus. Und Jesaja sagt, aber es wird ein Licht kommen. Es wird wieder hell werden. Und dann geht er weiter und sagt, du vermehrst das Volk, du machst seine Freude groß. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Und du hast das Joch ihrer Last und die Rute ihrer Schuld und den Stecken ihres Treibens zerbrochen, wie zur Zeit Midians. Er sagt, hey, ihr werdet wieder Freude kriegen. Jetzt ist eine dunkle Zeit, aber es wird eine Zeit der Freude kommen. Es wird sich alles zum Positiven verändern. Und das, was euch bedrückt, das, was euch belastet, wird zerbrochen werden. Und die Zeit Midians spielt auf Gideon an, als er mit nur 300 Mann eine Riesenarmee besiegte. Er sagte, so werde ich kommen und ich werde die Feinde schlagen. Denn alle Rüstung derer, die sich mit Ungestüm rüsten und die blutigen Kleider werden verbrannt und im Feuer verzehrt werden. Es gibt nichts mehr, was dich an diesen Krieg, an diese dunkle Zeit erinnern wird. Es wird weggenommen werden. Warum? Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt wunderbar, Rat, Kraft, Held, ewig Vater, Friedefürst, damit seine Herrschaft groß wird und der Friede auf dem Thron Davids und in seinem Königreich kein Ende hat, damit er es aufrichtet und festigt mit Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Das wird der Eifer des Herrn Zebaoth tun. Das war eine Prophetie von Jesaja über 700 Jahre, bevor Jesus auf die Erde kam. Und das war die Hoffnung des Volkes Israels. Und weißt du was? Es wurde schlimmer. Die Assyrer kamen tatsächlich, haben Menschen verschleppt aus Israel. Aktuelle Lage. Es wurde noch schlimmer. Jerusalem wurde zerstört und alles ging den Bach runter. Dann gab es noch ein größeres Exil. Viele kamen nach Babylon. Und sie warteten auf diesen Erlöser. Sie warteten auf diesen Befreier. Sie dachten, wer kommt uns zu Hilfe? Wer kommt, der uns Frieden bringt? Wer kommt, der uns rettet? Und dann gab es eine Zeit, in der 400 Jahre, in der wir nichts lesen von dem, was Gott spricht und tut und sagt. Schweigen. Die Menschen leiden, die Menschen warten, dass sich dieses Wort erfüllt. Und dann kommt der Engel zu Maria und sagt, Maria, du wirst diesen Sohn gebären. Stell dir mal vor, was das für eine Hoffnung auslöst. Endlich, endlich, wir haben so lange darauf gewartet. Endlich. Nach Jahrhunderten des Wartens, des Hoffens und des Enttäuschtwerdens. Endlich kommt er, der Friedefürst. Endlich kommt er, der ewige König, der den Frieden bringt, den ewigen Frieden bringt. Und weißt du was? Es kam ganz anders, als die Menschen dachten. Jesus wurde geboren. Er wurde im jüdischen Glauben großgezogen und er lernte den Beruf des Handwerkers von seinem Vater. Und 30 Jahre vergingen und nichts deutete darauf hin, dass Jesus eine Armee aufbauen würde. Die Besatzung der Römer beenden würde, den Feind vernichten würde und endlich diese lang ersehnte Freiheit und dieser lang ersehnte ewige Friede kommt. Und dann begann er seinen Dienst. Er begann sich Männer zu suchen. Man dachte, endlich, Jesus, jetzt rufst du dir deine Armee zusammen. Aber Moment, Fischer? Echt jetzt? Gut, mit dem Netz kann man vielleicht auch jemanden fangen, aber Fischer? Okay, wenigstens ein Zelot, oder? Wenigstens einer, ein streng Gläubiger, der die Feinde aus Israel vertreiben will, wenigstens einer von denen, den können wir brauchen. Und Zöllner, die arbeiten doch mit denen zusammen. Untreue Finanzverwalter. Jesus, ernsthaft, wie sollen die uns jetzt von unseren Feinden befreien? Dann begann er Wunder zu tun. Menschenmengen begannen ihm zu folgen. Und er läuft übers Wasser und er heilt Menschen und er speist Menschen 5000 und mehr. Und er erweckt Tote zum Leben. Und wir denken vielleicht, ach so, okay, du hast richtig viel Macht. Du wirst den Feind einfach vernichten. Alles klar. Jesus, wann ist es soweit? Wann wird es denn soweit sein? Und weißt du was? Johannes der Täufer hat diese Frage gestellt. Er hat jemanden hingeschickt, der im Gefängnis war, und gefragt, bist du jetzt dieser Messias, der uns von all diesem befreit, oder sollen wir noch auf einen anderen warten? Und dann legt sich Jesus mit der religiösen Elite an. Und man denkt vielleicht, Jesus, Moment mal, Pharisäer, Sadduzäer, das sind Juden wie wir, die gehören zu uns. Was streitest du dich mit ihnen? Rom ist unser Feind. Die anderen Völker, die uns aus, das ist unser Feind. Warum streitest du dich mit deinen Landsleuten? Und nach 3 Jahren kommt das Unfassbare. Jesus wird verhaftet, er wird verhört Er wird brutal gefoltert und hingerichtet am Kreuz. Das war's. Dieses Kind, das uns geboren wurde, das unser Retter sein sollte, unser Befreier, unser Friedefürst, ist tot. Alle Hoffnung auf den Messias, bittere Enttäuschung. Gott hatte etwas anderes im Sinn. Eine weit größere Hoffnung. Schau, die Menschen, sie hofften auf einen politischen Messias. Sie hofften auf einen militärischen Retter, einen irdischen König, der in ihrem Land alles zum Positiven verändert. Das Problem war nicht, dass die Menschen hofften. Das Problem war, worauf sie hofften. Sie hofften auf die Ergebnisse, die sich in ihrer Vorstellung entwickelten, und nicht auf die Person Jesus Christus. Schauen deshalb, aus dieser Erwartung, dass jetzt ein politischer Messias kommt, ein irdischer Regent, deshalb ließ Herodes alle männlichen Neugeborenen töten, als Jesus geboren war, weil er Angst hatte, was für ein Ergebnis es kommt, dass er seine Macht verliert. Deshalb wollten ihn die Menschen zum König krönen, als er 5000 von ihnen speiste. Sie wollten einen politischen Messias. Deshalb stritten sich die Jünger, wer wohl der Größte im Reich sein wird. Wohlstand, Ansehen, Status. Und deshalb fragten sie ihn sogar selbst nach seiner Auferstehung, ob er nun endlich das Reich für Israel wieder aufrichten würde. Lest das mal in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 6. Nach der Auferstehung, sie hatten noch nicht begriffen, worum es wirklich geht. Sie hatten das Ausmaß dieser Verheißungen Gottes noch nicht verstanden. Und die Jünger mussten lernen, und weißt du was, wir müssen das auch lernen. Das Hauptproblem war nicht, dass die Assyrer kamen. Es war nicht die Besetzungsmacht der Römer oder andere Feinde des Volkes Israel. Das Hauptproblem war nicht, dass das Volk mit Volk im Krieg stand, sondern das Hauptproblem war, dass der Mensch mit Gott im Krieg stand. Es war nicht die Feindschaft untereinander, es war die Feindschaft des Menschen gegen Gott. Das war das Hauptproblem und das ist das Hauptproblem. Das andere ist eine Folge davon. Weil wir uns von Gott entfernt haben, gehen wir aufeinander los. Aber Jesus kam nicht in erster Linie, um das Nebenproblem, das Folgeproblem zu lösen, sondern er kam, um dieses Hauptproblem zu lösen. Wir, du und ich, sind Feinde Gottes, weil wir uns von Gott abgewendet haben. Und da ist diese unüberwindbare Trennung zwischen Mensch und Gott. Und weißt du was? Es ist nicht die Schuld von Adam und Eva, okay? Manchmal denkt man, ja, wenn die den Apfel nicht genommen hätten. Du kannst die Schuld nicht auf jemand anderen schieben. Jeder einzelne von uns ist schuldig vor Gott. Ich könnte es noch ganz heftig und brutal ausdrücken. Jeder hier in diesem Saal ist ein Verbrecher. Das Problem ist nämlich, dass wir alle, jeder von uns, jedes Gesetz von Gott gebrochen hat, das er je aufgestellt hat. Jeder von uns. Sagst du, so schlimm bin ich ja gar nicht. Wirklich? Ich habe noch nie jemanden umgebracht. Ich auch nicht. Aber Jesus hat gesagt, wenn du schlecht über einen anderen redest und ihm Idiot sagst, ist das dasselbe. Puh. Und wenn wir jetzt unsere Gedanken, unser Herz, das, was in uns drin ist, diese Wand projizieren würden, ich glaube, dann käme unsere Bosheit und auch die Verkümmertheit, das Hässliche in unserem Herzen zum Vorschein. Dinge, die wir nicht mal unseren engsten Freunden erzählen. Aber weißt du was? Unser Gott, der heilig, heilig, heilig ist, er sieht's und er weiß es. Der Punkt ist, weißt du, was es braucht, um vor Gott bestehen zu können? Ist ganz einfach. Du musst vom Zeitpunkt deiner Geburt bis zum Zeitpunkt deines Todes ein moralisch perfektes Leben führen. Du musst ethisch und moralisch absolut vorbildlich sein, ohne jeden Makel, ohne jeden Schatten, ohne jeden Fehler in Gedanken, Worten oder Taten. Dann bist du gut und kannst rein. Vom Augenblick deiner Geburt bis zum Augenblick deines Todes. Und das schafft niemand von uns. Niemand. Und deshalb haben wir ein Problem. Und weißt du was? Eigentlich ist es hoffnungslos, unser Problem. Weil Gott ist gerecht und heilig. Und das ist eine gute und eine schlechte Nachricht, dass Gott gerecht und heilig ist. Warum ist die Nachricht gut? Du willst nicht, dass ein allmächtiger Schöpfer und Herrscher des Universums einen Charakter wie Hitler hat. Das willst du nicht, das will niemand von uns. Wir wollen einen Gott, der über alles herrscht, der gerecht und heilig ist, der einen makellosen Charakter hat. Und das ist tröstlich zu wissen, dass alles, was er tut, gut ist und gerecht ist. Und gleichzeitig ist es eben sehr beängstigend, weil wir es nicht sind. Und weißt du, was macht so ein heiliger und gerechter Gott mit dir und mir? Und wir kommen heute wirklich zu diesem Kernstück des Christentums. Das größte Problem in der Bibel ist folgendes. Ein Gott, der gerecht und heilig ist, kann dir nicht vergeben. Er kann es nicht, weil er kann sich nicht einfach von der Schuld wegdrehen. Er kann es nicht einfach ignorieren, das Böse. Es geht nicht, weil er ist gerecht und heilig. Und trotzdem lesen wir in der Bibel, dass er unsere Sünden so weit wegwerft, wie der Osten vom Westen entfernt ist. Wie geht das? Wir können lesen, dass er unsere Sünden zudeckt. Aber mal ganz ehrlich, was hältst du von einem Richter, der Sünden zudeckt, der sie unter den Teppich kehrt? Denkst du, der ist gerecht? Wir würden ihn korrupt nennen. Der schaut einfach weg, oder? Oh, und kennt ihr diesen heiligen Zorn, der in euch hochkommt, wenn ihr denkt, da ist wieder einer zu milde davon gekommen? Verstehst du, Gott ist gerecht und heilig. Und deshalb muss er verurteilen, was böse ist. Es geht sogar noch weiter. Gott ist Liebe und deshalb hasst er das Böse. Manche sagen dann, ja, weil wenn Gott Liebe ist, dann kann er doch gar nicht hassen. Doch, er muss hassen, und zwar das Böse, weil er Liebe ist. Er kann es nicht einfach tolerieren. Und Gott muss den Menschen verurteilen, weil er böse ist. Jeden einzelnen von uns. Weißt du, und all die Religion, all die Kirchenbesuche, alles Bibellesen, alles Beten, es nützt dir nichts, wenn du vor ihm stehst. Wir sind die Menschen, die in der Finsternis sind. Wir sind die, die im Dunkeln wandeln. Wir sind diejenigen, die schuldig sind vor ihm und nicht bestehen können. Gott muss gerecht sein und den Menschen verurteilen. Die große Frage ist also, wie kann Gott gerecht sein und bösen Menschen einfach vergeben? Die Antwort liegt in der Person von Jesus Christus. Denn ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Verstehst du? Gott in seiner unendlich großen Liebe wird Mensch. Er wird Mensch. Er wird wie du und ich. Und er lebt dieses Leben, das du und ich niemals leben könnten. Ohne Sünde, ohne Makel, von der Geburt bis zum Tod. Und er vermeidet nicht nur die Sünde, sondern er lebt auch in vollkommener Gerechtigkeit. Er vermeidet nicht nur das Negative, sondern er lebt immer nur das Positive. Ein perfektes, rechtschaffenes Leben. Und dann geht dieser Sohn Gottes, dieser Menschensohn, ans Kreuz und stirbt für alle deine und meine Sünden, vergangene, gegenwärtige und zukünftige. Sie wurden ihm zugerechnet. Und an diesem Kreuz hat Gott jeden Menschen in Jesus verurteilt. Und er hat diesen Richterspruch gesprochen über seinen eigenen Sohn, der zur Sünde wurde. Und er musste sich abwenden von ihm und sagen, du bist schuldig, du bist schuldig. Und die ganze Wucht dieses heiligen Hasses gegen das Böse hat Jesus getroffen an diesem Kreuz. Mit voller Wucht. Deshalb kann uns vergeben werden. Deshalb, weil Gott in Jesus sich selbst bestrafte für unsere Fehler und Sünden. Und deshalb kann ein Paulus schreiben, also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Keine Verdammnis mehr. Keine Verdammnis mehr. Unsere Hoffnung liegt nicht in den Ergebnissen von bestimmten Taten, Situationen oder gewissen Dingen. Unsere Hoffnung gründet sich alleine auf Jesus Christus. Nur auf ihn. Und diese Hoffnung ist so viel größer als einfach nur ein friedliches Leben oder einen guten Job, Gesundheit oder Weltfrieden. Weil diese Hoffnung, sie betrifft das Hauptproblem, die Trennung des Menschen von Gott. Und sie geht über das Leben dieser Welt hinaus. Deswegen haben auch wir eine zukünftige Hoffnung. Durch das Leben und Sterben von Jesus und seine Auferstehung ist eben Jesus genau zu dem geworden, was er sein sollte. Er wurde dieses Licht, das in der Finsternis scheint. Er ist derjenige, der das Joch der Last zerbrochen hat. Jesus hat seine Herrschaft aufgerichtet, aber nicht auf dieser Welt, sondern im ganzen Universum. Für immer und ewig. Er ist dieser Friedefürst. Aber er hat nicht einen Frieden geschaffen zwischen uns, sondern er hat einen Frieden geschaffen zwischen mir und Gott, damit ich Frieden schaffen kann zwischen uns. Und nun gibt es auch eine zukünftige Hoffnung für dich und mich. nämlich dass wir eines Tages, nachdem wir hier auf dieser Erde waren, bei Gott sein werden, in seiner Nähe sein werden. Und diese Hoffnung dürfen wir haben. Weißt du warum? Weil Gott bisher alle seine Versprechen erfüllt hat. Er hat gesagt, es wird ein Kind geboren werden. Und es wurde ein Kind geboren. Er hat es erfüllt. Also dürfen wir damit rechnen, dass er auch das, was noch kommen wird, erfüllen wird. Er wird uns zu sich nehmen. Wir dürfen auf ewig bei ihm sein, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Er hat uns eine hammermäßige Zukunft versprochen. Hey, lies mal die Bibel. Du wirst in der Nähe, in der unmittelbaren Gegenwart des Lebens sein. Weißt du, manchmal haben wir das Gefühl, ja, im Himmel wird es langweilig. Wir spüren heute auf der Erde nur einen kleinen Teil des wahren, echten Lebens. Nur einen kleinen Teil. Und wir genießen das schon so sehr, dass wir gar nicht in den Himmel möchten. Und dabei verstehen wir nicht, dass das wahre Leben, das echte Leben erst noch kommt. Es kommt erst noch. Was für eine Hoffnung. Aber weißt du was, und ich muss dir das heute sagen. Gott hat uns nie versprochen, dass wir deswegen hier auf dieser Erde so ein easy-peasy Leben führen. Weißt du, mit Zuckerwattenwolken und Kuscheldecke. Das hat er uns nie versprochen. Nie. Nein, das Leben hier kann ganz schön hart und brutal sein. Aber wir haben eine Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung. Und weißt du, wo die Menschen die größte Hoffnung haben auf das, was noch kommen wird? Dort, wo sie am meisten bedrängt werden. Wir haben Berichte gehört über die verfolgten Christen. Was glaubst du, wie die eine Hoffnung haben auf das, was noch kommen wird? Wie sie sich danach sehnen, dass sie endlich ihren Retter sehen dürfen von Angesicht zu Angesicht. Ich lese zum Abschluss einen Vers, den Paulus den Römern geschrieben hat, den Christen in Rom. Und er sagt uns zuerst, wie wir durch Jesus eben Frieden mit Gott haben und wie wir uns deshalb dieser Hoffnung auf die Herrlichkeit rühmen können. Aber dann sagt er Folgendes, lest mal mit mir, Römer 5, Vers 3. Aber nicht nur das. Wir rühmen uns nicht nur dieser Herrlichkeit, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen. Ich glaube, das was verwechselt, Paulus. In den Schwierigkeiten, in den Bedrängnissen. Warum? Weil wir wissen, dass die Trübsal Geduld bewirkt. Geduld, aber Bewährung. Bewährung, aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt uns nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ist das nicht großartig? Selbst in den Herausforderungen, in den Trübsalen, selbst in den Schwierigkeiten kann Gott diese dazu nutzen, damit unsere Hoffnung fester wird. Und wir wissen, es ist noch nicht das Ende. Schau, wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Und Weihnachten, die Adventszeit, sie erinnert uns daran, dass Gott uns dieses größte Geschenk gemacht hat in Jesus. Die Quelle dieser ewigen Hoffnung. Seine Geburt war der Beginn einer neuen Ära der Hoffnung, die die ganze Welt verändert hat. Und wir möchten jetzt zum Abendmahl gehen. Und wir möchten uns an diese Hoffnung erinnern, die wir haben. Jesus Christus kam, um uns Hoffnung zu geben. Aber sie geht über das hinaus, was wir hier auf Erden erleben. Weißt du, wenn du bereits an Jesus glaubst, dann nimm doch das Abendmahl in dieser dankbaren Haltung ein. Danke ihm dafür, dass du gerettet bist. Danke ihm dafür, dass er den Frieden zwischen dir und Gott wiederhergestellt hat. Und dass du diese zukünftige Hoffnung auf die kommende Herrlichkeit haben darfst. Danke ihm dafür, wenn du das Abendmahl nimmst. Und beim nächsten Lied könnt ihr durch den Mittelgang hier nach vorne kommen und auf der Seite dann wieder zurück und das Abendmahl mitnehmen. Aber ich möchte noch andere Personen ansprechen. Wenn du heute Morgen hier bist und du hast diesen Frieden mit Gott noch nicht geschlossen, dann ist heute deine Chance. In Jesus hast du diese Hoffnung auf Erlösung. Du hast diese Hoffnung auf Vergebung, weil er alles bezahlt hat am Kreuz. Er hat allen Schuldspruch schon getragen. Er hat die Strafe für dich schon getragen. Und er kann dir deshalb vergeben. Du hast Hoffnung auf diesen Frieden mit Gott. Und sie ist real. Und dieses Geschenk bietet Gott dir heute Morgen an. Und wenn du dieses Geschenk annehmen willst, dann komm doch beim nächsten Lied hier zu mir nach vorne oder zu Patrick oder Thomas, unseren Pastoren, und dann beten wir mit dir. Aber komm und lass dir das nicht entgehen. Du hast die Möglichkeit, heute Morgen Frieden mit Gott zu machen. Komm nach vorne. Jesus, und wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr, dass du dich hingegeben hast, dass du dieses Kind der Hoffnung wurdest, das uns geboren ist. Herr, und mit dem Abendmahl möchten wir uns daran erinnern, was du für uns getan hast, dass du diesen Frieden mit Gott wiederhergestellt hast und wir Vergebung haben dürfen. Du bist so wunderbar, Herr. So wunderbar, Herr. Amen.